Ahoi miteinander. Ihr fragt euch vielleicht, was das eigentlich soll, wieso ihr Bellen im Hintergrund hört und Schiffsgeräusche. Das ist relativ einfach. Der Oli hat uns verlassen und ist einfach ans andere Ende der Welt gereist. Fabio und ich haben sich das natürlich nicht nehmen lassen und reisen ihm einfach auf eigene Faust nach, dass ihr einen tollen Podcast auch diese Woche wieder bekommt. Fabio geht es aktuell nicht so gut, er ist ein bisschen seekrank, auf diesen vielen Wellen, die es da hat. Aber der wird schon wieder auf die Beine kommen, sobald er festen Boden unter den Füßen hat. Ja, um was geht es im heutigen Podcast? Wir reden wie immer über die Super League, schauen zurück auf die letzte Runde. Und dann muss der Fabio wieder in die Hose. Er hat einen Top 3 mitgebracht, wo unpassender gar nicht könnte sein, an einem ganz idyllischen Strand. Es geht nämlich um Hass, den wir mitgebracht haben. Hass haben wir mitgebracht an den Strand. Und es geht um die 3 Hass-Teams von uns, wo jeder sagt, bei welchen Teams einem der Kragen platzt oder welche, dass man sich irgendjemand nennen wünscht. Ich hoffe, wir können euch die Ferien-Vibes überbringen, auch in den tristen Alltag. Und wünsche euch jetzt schon viel Spass bei der Episode. Gut, dass ich mein Mikrofon nicht parat hatte vorher. Sehr schön.
Nicht in unserer Rechnung gewesen.
Nein, absolut nicht. Mega jammer, es geht zu lang und nachher das Mikrofon nicht parat habe. Gut, jetzt muss ich nur das Richtige öffnen, da habe ich den. Gut. Also, wir begrüßen euch zu der neuen Folge bei uns. Und wir wollen gar nicht zu lange reden. Wir springen doch gerade in unsere Moment von der Woche rein. Und ich würde sagen, wir fangen doch mit unserem Feriengast, mit dem Oli an.
Jawohl. Und ich habe dann aus der Ferne natürlich auch die Fußballrunde verfolgt. Und ich muss es bringen. Es ist wie es liegt auf der Hand, was wir da mit reinbringen, nämlich der Feldsturm in Zürich. Feldsturm vom Angelo Panetta. Panetta, sage ich noch.
Ja,
das,
du.
Ist das eine Mischung?
Von Chilo, seinem Hund. Und zwar haben das alle mitbekommen, sein wunderschöner Hund, ich bin kein Hundbesitzer.
Cookie?
Nein, eben nicht der Cookie. Das hat man zuerst gemeint, das sei der Cookie.
Heißt er nicht?
Nein, es ist eben nicht der Cookie, sondern es ist der andere Hund, der Jünger, und das ist der Chilla. Und um das geht es mir da. Ich habe mit euch schnell reden. Jetzt heisst der gute Mann, Video, also sein Spitzname ist Chilo. Und er tauft seinen Hund Chilla. Wie selbstverliebt ist das, wenn man seinen Hund quasi nach sich selber benennt?
Also ist Chilla die weibliche Form von Chilo? Gehe ich da mal vor.
Ja,
der Hund ist ein Weibli.
Ja, genau. Also das liegt für mich so auf der Hand. Und ich habe dann wie so gefunden, also eigentlich ist es ja sehr herzig. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist das vielleicht auch schon so ein bisschen eine Form von Selbstverliebtheit und Selbstverherrlichung, wenn man dann seine Haustiere nach sich selber benennt. Also Fabio, bei dir wäre es dann dein Goldfisch, der Fabian würde heissen, oder beim Adi wäre es dann, keine Ahnung, also ich weiß nicht, auf was ich raus will.
Ja.
Ich glaube, in gewissen Kreisen kann man sich das erlauben, wenn man das lustig findet. Aber ich würde es jetzt persönlich nicht machen. Also mein Goldfisch heisst nicht Fabian, der heisst irgendwie Olivia oder so.
Auch schön, auch sehr schön.
Ja, das ist wirklich sehr schön, ja. Also, früher war es ja so gewesen, oder, dass man Kind nach dem Vater benannt hat oder nach der Mutter. Oder vielleicht ist er halt einfach eher so traditionell, oder?
Ja, das wäre natürlich das wär eine Erklärung. Wir wissen es nicht. Jedenfalls eine sehr schöne Szene. Wir kommen da wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann über das Spiel Zürich gegen Sion reden.
Ja, also aber ich bin einfach immer noch dafür, ein Leben lang Stadionverbot, oder?
Absolut.
Klar, und Reihenverbot.
Hey, Feldsturm, es gibt nichts anderes bei Feldsturm.
Gibt's einfach. Gar nicht.
Ja. Ja, ist gut. Und Fabio, was ist bei dir?
Ja, viel gelaufen wieder die Woche. Und mein Highlight hat ein bisschen mit etwas anderem, es ist nicht am Wochenende passiert, sondern eigentlich unter der Woche. Und zwar ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Corona zu tun hat oder nicht. Die Euroleague Spiel sind sowas von geflutet worden von Goal. Ich glaube, noch nie so viel Goal gesehen in der Euroleague. Ich glaube, in jedem Match durchschnittlich hat es irgendwie 4 Goal gegeben. Und einfach so, jeder okay. Match Goal, 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 Goal. Beim IB, oder? Ja. Hat sicher auch alle gesehen, 7 Goal. Und wie das zustande gekommen ist. Aber auch bei den anderen Partien, schöne Goal, Goalie-Fehler. Aber es hat einfach mega viel Goal gegeben. Und ich weiß nicht, ob das mit keinen Zuschauern zu tun hat. Wobei, es hat ja in gewissen Stadien Zuschauer gehabt, habe ich gesehen im Fernsehen. Ich glaube, in der Ukraine oder so sind ein paar im Stadion gehockt. Hat Hoffnung gemacht, aber ja. Nein, für mich das Highlight absolut die Goalflut, die
es da gibt. Ja. Aber ich finde es auch spektakulär. Und die Frage ist aber auch so ein bisschen für mich, wieso jetzt? Also ich bilde mir ein, wir sehen im Moment auch sonst in der Liga relativ viel Goal, relativ spektakuläre Spiel. Vielleicht bilde ich mir das noch ein. Aber ich frage mich, ob die ganze kurze Sommerpause und so weiter der Abwehr ein bisschen mehr schadet als dem Sturm oder was. Aber es ist schon markant.
Ja, und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das 2-2 ist das neue 0-0.
Wir reden ja dann über unsere Runde und dort hat es ja auch ein paar tiefere Resultate drin gehabt. Aber ich habe jetzt die Europa League nicht so verfolgt, aber dann, ja. Ich denke, in der Bundesliga ist es eigentlich ist nicht so hoch, oder?
Ja, das ist wahr. Richtig
ja. In der Schweizer Liga ist...
Vor zwei, drei Runden hat es in der Bundesliga-Wahl eine Runde gegeben, wo, glaube ich, 3 oder 4 Spiele 0-0 gewesen sind und 1-1.
Gell, und mega viel...
Okay.
Ja. Aber du, ja?
Falsch Eindruck gewesen. In dem Fall haben wir das aber erklärt. Wunderbar.
Es klopft und tätscht.
Genau.
Adi, was hast du so?
Ich nehme etwas vielleicht schon ein bisschen vorweg. Lugano gegen Luzern. Ich habe den Warold Hazard, sein erstes Goal in der Saison hat er gegen Sio geschossen gehabt. Dazumals. Und das war mein Highlight von der Woche gewesen. Jetzt, das Mal hat er zweimal getroffen und zweimal wieder sehr schön. Also er kann eigentlich nur schöne Goal schiessen.
Wie der Cabral.
Was denn halt
wie? Wie der Cabral.
Wie der Cabral, genau. Was man aber dann muss sagen, ich finde ihn einen sehr guten Spieler. Ich habe ihn gerne bei uns. Er kommt aber sehr oft von der Bank. Und am Schluss hat man dann vielleicht auch wieder gesehen, wieso, wenn das leere Goal dann wieder nicht getroffen worden ist. Aber du schau, er war Matchwinner, hat 2 Goal geschossen und 2 wunderschöne Goal. Da kann man ihm verzeihen, dass er die 92. Minute oder 90. Minute dann einen aufs leere Goal noch versagt. Das war vielleicht auch zu wenig schön gewesen. Vielleicht.
Ich glaube, es muss einfach schön sein. Es muss spektakulär sein, ja.
Ja.
Sonst macht es lieber nicht. Das ist ja konsequent.
Genau. Ja, finde ich fair. Finde ich absolut fair.
Ja, damit leitest du ja eigentlich schon den nächsten Themenblock ein. Wir schauen wie immer auf die Super League, auf die vergangene Runde. Ich muss vielleicht sagen, wir nehmen da am Dienstag auf. Bei mir ist es schon ein bisschen später in der Nacht, bei euch ist es Dienstag frühen Abend. Und wenn das ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich schon das erste Mittwochspiel draussen, nämlich das Luzernspiel. Wir schauen jetzt aber aufs Wochenende mal zurück. Und dort nehmen wir doch zuerst ein Freitagsspiel noch. Und dort hat Vaduz, das internationale Spiel, Vaduz gegen St. Gallen mit 2-1 gewonnen. Nicht ganz zu erwarten gewesen, würde ich sagen. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
Eben, Wundertüte, Super League, und das ist für mich wieder so ein absolutes Highlight gewesen. So, ich hätte jetzt gesagt, St. Gallen nach dem Sieg gegen Luzern im Höch, Vaduz so ein bisschen im Down, zack, geht es wieder völlig andersrum. Es ist einfach mega speziell und es zeigt halt einfach momentan aus, es kann rauf, es kann runtergehen und ja, also ich glaube, ich wette keinen Rappen mehr auf die Super League in dieser Saison, weil es kommt erstens anders als zweitens, ich meine, also von dem her.
Ja, voll. Und ich meine auch, also jegliche Konstanz muss man ja vermissen. Ich glaube, We Love Football hat irgendwie so eine Statistik gemacht, wenn die einzelnen Teams Goal schiessen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Vaduz so, ja, in der zweiten Halbzeit rückt's und so. Das Spiel ist auch wieder komplett aus dem Rahmen gefallen. Vaduz, komischerweise in der ersten Halbzeit recht dominant, muss ich sagen. Nur so 2-3 Druckphasen von St. Gallen. Und nachher, in der zweiten Halbzeit, hat es wieder komplett gekehrt, aber resultatmässig dann nicht. Und eben lustigerweise auch trotz dieser Druckphase hat in der 64. Minute dann trotzdem Vaduz noch das Goal geschossen. Also es ist wirklich so, Ja.
Ich habe mich gefragt.
Man kann sich auf nichts verlassen.
Absolut. Ich habe mich gefragt, was ist mit der Verteidigung von St. Gallen los? Also, das 1-0 ist so etwas von Leger, der Ballverlust, ja, dort schon. Und nachher die Flanke rein und es stehen zwei Liechtensteiner dort alleine, die zum Abschluss kommen. Und nachher auch beim zweiten, also beim zweiten Goal für Vaduz ist so ein Freistoß. Und die ganze Verteidigung rückt nicht nachher so, dass schlussendlich drei Spieler von Vaduz alleine vor dem Ziege stehen. Das stimmt die Zuordnung hinten und vorne nicht. Da frage ich mich schon ein bisschen, was in St. Gallen dort genau los ist. Ja, also sie sind dann immerhin noch einmal gekommen, aber das haben sie sicher, also die beiden Goal haben sie sich schwer selber zuzuschreiben.
Ja, sie machen ja viel, und das ist mir auch aufgefallen in den letzten paar Spielen. Es sind viele Eigenfehler, wo bei ihnen den Goal produzieren. Und eben, ich glaube, man muss es auch einfach mal nochmal sagen, die Abwehr ist, glaube mit Abstand die jüngste, die es, glaube ich, in jeder Super League gegeben hat. Ich glaube, da spielen 17, 18, 19-Jährige miteinander zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob es mittlerweile so ist, aber im letzten Jahr war es so gewesen, und in den Anfangs von der Super League, also von dem Jahr, ist es jetzt auch so gewesen, dass sie mit mega vielen jungen Spielern spielen. Ich glaube, das Stergio ist 19, der Abwehrchef. Also es ist wirklich, ja, und ich glaube, wenn du vorne Presse ist und bei dem Spielstil, wo der Zeidler spielt, dann kommt es gut, wenn du wirklich alle miteinander mitmachst und dann funktioniert es als Mannschaft. Aber wenn es dann eben nicht mehr funktioniert, dann merkst du halt bei der Abwehr die Unerfahrenheit. Und ich glaube, das sind die Böcke, die sie momentan... Vorher haben sie halt einfach 2-3 Goal mehr geschossen als der Gegner und dann ist das Spiel ganz anders geworden. Ich kann es nur irgendwie so erklären, dass die Böcke entstehen, dass sie in ihrem Spielstil nicht mehr so konsequent sind wie vorher.
Ja, ich habe auch ein bisschen an dem Moment gedacht, ob das einfach jetzt eben einerseits in dieser Konstellation von dieser jungen Abwehr nicht mehr funktioniert und andererseits halt eben, sie haben, spielen seit 1,5 Jahren einen extrem aufwendigen und anstrengenden Spielstil, ob das halt dann irgendwann auch anfängst, merken, dass mit der Konzentration und so weiter. Keine Ahnung, wir werden es beobachten. Einer von uns drei hat gesagt, mit St. Gallen geht es langsam abwärts. Das ist der, der wahrscheinlich sollte wetten, das spreche ich. Mal schauen, es sind noch viele Spiele offen. Aber du hast vorher angesprochen. Ja, bitte. Ja,
was man noch muss sagen ist, was dazu führt, aus dieser ganzen Konstellation jetzt. Vaduz hat aufgeschlossen zu allen anderen Mannschaften und mittlerweile ist der Abstiegskampf vom Platz 2 bis zum hintersten. Sind auch noch jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Mannschaften in den Abstiegskampf involviert, wenn man die Punkte mal anschaut.
Richtig, die hinteren drei, die haben auch wieder gepunktet. Nicht alle drei Punkte, aber der hintere Block, der holt relativ stark auf im Moment. Das stimmt, das ist spannend.
Also eben, was man vielleicht schon zu der Verteidigung noch muss sagen, eben wenn der Muheim, der nicht rum ist, ist wahrscheinlich schon auch recht wichtig halt. Und durch das hätte ja der Stergiu müssen, eigentlich als Innenverteidiger müssen auch noch rausgehen, also als Außenverteidiger. Ich glaube, es hilft natürlich auch nicht unbedingt, oder, der Stabilität. Und ja, das ist, also eben, haben alle ihre Verletzungssorgen, aber ich denke, das ist halt schon noch heftig, wenn Serie ausfallen.
Wenn wir schon bei der jungen Abwehr sind, dann kommen wir zu einer Mannschaft, wo der Spieltag extrem jung aufs Spielfeld gekommen ist, nämlich zu Basel. Sind knapp 20 ist, glaube ich, der Durchschnitt von dieser Mannschaft dort, beim 0-0 gegen Lausanne. Muss vielleicht sagen, es war das erste Spiel nach dieser kapitalen Schmach gegen Winterthur im Göpp. Und man kann jetzt sagen, okay, man hat immerhin ein Unentschieden geholt, mit einem Spieler weniger, aber ich will da nicht alles vorwegnehmen. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
Ja, also eben, ich meine halt, sie haben alle ihre Reaktion gefordert, oder? Die Mutänzer-Kurve, die vor dem Stadion war, oder? Hat relativ klar gemacht, was sie halten von so einem Auftritt wie gegen Winterthur. Ehrlich gesagt, das ist so etwas, wo ich jetzt nicht gedacht habe, dass Basel so in dem Ausmaß kann passieren.
Auf keinen Fall, ja.
Dann kommen sie eigentlich zurück, oder? Sind eigentlich sehr kämpferisch, sind sehr gut auftreten. Dann Rot, halt in der 20. Minute, oder, was sau fest wehtut. Ich persönlich, also ich weiss nicht, klar, die Hand hat nichts in dem Gesicht innen verloren, das ist absolut klar. Aber ehrlich gesagt, ich hätte ihm Geld gegeben, aber nachher dafür 7 Minuten später am Fabian Frey, dass die Grätsche, wo er die Gelb holt, hätte ich ihm wahrscheinlich Rot gegeben. Von dem her wäre es wahrscheinlich 7 Minuten länger nicht in Unterzahl gewesen, aber dort habe ich mich zuerst ein bisschen aufgeregt, als ich es gesehen habe, dass das Rot gegeben hat, weil ich muss sagen, der andere fällt auch wieder saublöd um, weil er einfach Er lenkt ihn sehr schade, genau, der Jammer lenkt ihm eigentlich ins Gesicht. Ja. Und diese, ja, mein Gott, also, dort müsste ich jetzt auch sagen, dort dürfte ich auch ein Wahr sagen, hey, also, gib einfach beiden Geld und sagen dann so scheiße jetzt nicht mehr den Rest vom Spiel. Aber eben, für mich hätte eigentlich müssen der Frey nachher eigentlich mit Rot weg. Das ist einfach rücksichtslos drin. Eben, er hat halt auch ein bisschen Zeichen setzen.
Ja, aber ich habe ein bisschen schmunzeln, weil man hat ihnen ja gegen Winterthur eigentlich genau das abgesprochen und hat ihnen gesagt, ja, kein Kampf, kein Wille, Aggressivität und so weiter. Und dann kommen sie in das Spiel rein und sie legen eigentlich genau mit dem los, wo sie wo gefordert wird von ihnen. Und dann sind sie halt ein bisschen überütert, würde man jetzt mal sagen. Und haben sie dann halt ein bisschen übertrieben. Aber ja, es ist
wichtig, ist sicher noch
ein Zeichen gewesen, finde ich. Oder? Und also, man hat zwar spielerisch dann nicht so überzeugt, aber dafür hat man den Kampf geliefert, der gefordert wurde.
Ich werde jetzt genau auf das noch kommen. Es ist ja das berühmte Interview im Blick mit dem Bubble gewesen, wo ja gesagt hat, dass der Stock und der Frey kein Leader sind, wo eben einmal irgendwas ein bisschen Aggressivität bringen, wenn es verlangt ist. Eben Stocker war jetzt verletzt, hat in dieser wichtigen Phase nicht helfen können. Und beim Frey hast du vorher schon gesagt, ist dann eher ein bisschen übermotiviert aufgefallen, hat schlussendlich dann aber auch mit seiner Präsenz nicht können den Unterschied auf dem Spielfeld machen. Ja, es ist vielleicht nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass man jetzt in dem Moment jemanden bräuchte, wo das ganze Ruder ein bisschen umreisst und halt eben eine Leaderposition einnimmt. Und dann würde ich eigentlich die, ehrlich gesagt, schon auch bei einem Stocker und bei einem Frey suchen.
Ja, aber auch die Sufi, also das sind sicher die, wo, aber ich meine jetzt vielleicht, sie haben ja Achsen eigentlich, wo das Ganze sollten können lenken, oder? Und das sind ja dann irgendwie von Klose, Frey, Sufi, oder? Eben, ein Stocker, wenn er natürlich spielt, kann das je nachdem auch. Eben, ich bin der Meinung nicht, dass er ein geborener Captain ist, sondern eher ein bisschen ein Mitläufer. Man muss sagen, oder? Mit 10 Mann haben sie es eigentlich geschafft, trotzdem dran zu bleiben. Das Spiel hat 50-50 können ausgehen, in beide Richtungen okay. Also, ich glaube, Basel hat noch eine Chance gehabt, also 1-2 Chancen gehabt. Lausanne auch, oder? Mit einem Pfosten-Latte-Treffer auch noch. Also, es war eigentlich beides möglich gewesen, oder? Also, in beide Richtungen wäre es noch möglich gewesen. Und ich glaube, sie müssen es nehmen, das 0-0.
Ja, logisch, müssen sie es nehmen. Sie können
ja
nicht anders.
Ja, natürlich, aber ich meine, sie nehmen es wahrscheinlich auch, weil du musst sagen, 20 Minuten Unterzahl, nach 20 Minuten in Unterzahl ist dann halt auch nicht so einfach und sie sind jetzt nicht in so einer Formkurve, dass sie einfach die runterspielen, oder?
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Natürlich hat Gabriel ganz am Schluss noch eine grosse Chance und natürlich hat auch Basel ab und zu mal noch das Leder gehabt, aber grundsätzlich ist es so, dass das Lausanne nach dem Spiel gemacht hat. Die Statistik ist relativ erdrückend, wenn du nachher siehst, wie viele Schüsse aufs Goal und all das oder wie viel Ballbesitz und so weiter ist. Lausanne hat alles dominiert und eigentlich ist es eher der Pech von Lausanne, dass sie es nicht schaffen, dort noch das zu realisieren und das Goal eben noch zu machen. Die Frage ist aber jetzt, wo im Raum steht, ist es nach so einer kapitalen Niederlage, nach so einem Lauf, Negativlauf, den Basel jetzt hat, auch nach dem Zürich-Spiel und so weiter, das 0-0 etwas, wo man darauf aufbauen kann, oder ist es eher gegen Lausanne daheim ein 0-0, egal wie es zustande kam, ist aber eher auch wieder eine Enttäuschung.
Ich finde das mit dem Negativlauf so recht übertrieben. Also sie hat eigentlich per se nicht einen Negativlauf. Sie verlieren einfach die wichtigen Spiele. Aber zwischendurch streut sich dann wieder ein Sieg ein, wo man wie gar nicht irgendwie mitnimmt. Und trotzdem, eben, trotz einer ganzen Serie oder wie auch immer das nennen will, was sie momentan haben. Sie sind zweit und sie haben den zweiten Platz so wie gefestigt eigentlich. Ich finde es noch spannend. Aber man redet ja eigentlich auf mega hohem Niveau, was das betrifft. Man redet sie.
Aber eben Basel hat natürlich die Ansprüche.
Man redet sie in eine Krise, man redet sie ins Chaos und Zeug und Sachen. Wenn man die Tabelle anschaut, sieht man, dass sie einfach dort auf dem Platz 2 stehen. Ich finde es so, ich würd mega gerne
über meinen Verein halt einfach
so als... reden, wenn wir auf Platz 2 würden stehen, ganz ehrlich.
Das stimmt schon.
Also eben, man muss halt sagen, in den letzten 5 Spielen 3 Unentschieden, 1 Sieg und 1 Niederlage. Ich würde ehrlich gesagt sagen, auf die Frage von Oli zurückzuholen, ich würde es ehrlich gesagt als positiv nehmen, zum Aufbauen. Eben, Katastrophe natürlich, dass sie nicht können Spiel machen können, aber auch mit dem Aspekt, oder sagen, wir haben das 0-0 eigentlich gerettet daheim. Eben, wenn das würdest Anfang Saison sagen, hätte ich wahrscheinlich jeden aus Basel gelüngt, aber jetzt musst du wahrscheinlich sagen, mit dem muss man jetzt einfach mal zufrieden sein, weil die anderen sind ja nicht gescheiter oder nicht besser und haben können aufschliessen, oder?
Ja, dann kommen wir doch zu den anderen, oder?
Absolut. Ich würde mal vorschlagen, ihr wem ihr gebührt, und wir nehmen mal den Meister und aktuelle Tabellenführer IB, wo souverän gegen Servet gewinnt.
Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen.
Gut, dann kommen wir zum nächsten.
Nein, sie bringen ihre Leistung, und ich habe so recht interessant gefunden, der Goalie von Servet hat nach dem Spiel ein Interview gegeben, und er hat das Gefühl gehabt, IB spiele mit 80%. Recht provokant.
So hat es für mich auch ausgesehen.
Ja, sie haben sie haben ja mit 7 Änderungen noch gespielt, oder? Ich meine, das ist auch wirklich Chapeau, dass du kannst 7 Leute auswechseln kannst und die hinten dran sind auch
wenn
so
du mit
gut
80% gegen eine Mannschaft wie Servet dominierst und sie eindeutig schlägst, dann läutet da die Alarmglocke, oder?
Ja, sicher. Also, ich meine eben, es ist aber jetzt schon oft so gewesen, oder? Die letzten paar Spiele ist IB meistens in der Halbzeit eigentlich putzt und gestrahlt gewesen und hat nachher einfach recht runtergefahren, oder? Und ist ja jetzt auch wieder so gewesen, oder? Ich meine, Servet hat noch selber mitgeholfen mit dem Eigengoal, was natürlich einfach unglücklich ist, natürlich. Und das 2-0 ist einfach super Pressing, super Gegenpressing von IB, wo einfach siehst, wenn nicht so technisch versierte Verteidiger müssen hinten rausspielen und gepresst werden, was denn das bringt, oder? Und das ist
sehr
eindrücklich gewesen. Natürlich.
Ich glaube, man muss einfach konstatieren an dem Moment, dass IB zu stark ist für die Liga, Stand heute.
Ja.
Oder der Saison, das haben wir auch schon mit Basel gehabt, oder meinetwegen auch schon mit GC, aber ich glaube, machst jetzt nicht eine riesen Prognose, wenn du sagst, dass diese Saison vermutlich niemand mehr wird IB einholen.
Ja, wenn man die erste Halbzeit gegen Leverkusen anschaut, also da muss ich einfach sagen, das sind sehr wahrscheinlich 100% gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie einen Gang runtergeschraubt, wobei das natürlich auch ist, oder? Die Qualität von Leverkusen plötzlich auch ein bisschen anders aufgeschraubt.
Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, dort haben sie nicht runtergeschraubt, aber eben das ist schon, Dort habe ich schon gedacht, wir könnten wieder mal das für Young Boys führen, aber sie haben es ja dann am Schluss immerhin noch so reingebogen. Also man muss sagen, sie haben schon einen kleinen Vorteil fürs Rückspiel. Aber
das war beeindruckend, finde ich. Dass sie in dieser Situation, wo du das Momentum so aus der Hand gegeben hast, noch einmal das Goal nachher machst, den Glauben noch an dich hast, das zeigt halt einfach, dass du in einem Lauf drin bist, dass in dir im Moment alles gelingt. Das war für mich beeindruckend gewesen. Wegen dem haben sie in Leverkusen noch nicht gewonnen, aber ich glaube, du hast letzte Woche gesagt, du hoffest, dass sie nach dem Hinspiel noch dabei sind und dass sie sich gut verkauft haben. Und das haben sie definitiv beides gemacht.
Ja, sie haben es gemacht, Aber nicht so, wie ich erwartet habe. Ich hätte jetzt eher mit einem 1-0 irgendwie von IB gedacht, als mit 4 Töpfen, oder? Also ich finde es schön, da gibt wieder Punkte für einen Koeffizient, dass wir nicht, dass wir europäisch vielleicht mal wieder ein bisschen steigen könnten,
Genau. Dann lass uns doch weitergehen und wir kommen zu einem vorher angesprochenen Spiel zwischen Lugano und Luzern. 2-3 für Luzern. Und das, nachdem meine Lugano Nerven ein bisschen zum Angstgegner geworden ist in den letzten Jahren von Luzern.
Nie Angst gehabt, dass wir den Match verlieren.
Nie Angst.
Nie. Absolut nie. Nach dem 1-0 nicht und auch sonst nicht. Nie Angst gehabt. Klarer Sieg gewesen.
Es ist... Also ich habe wirklich so nach dem... Beim 1-0 muss ich sagen, nach 10 Minuten, das kannst du noch holen, oder? Und nachher aber nach dem 2-1, oder? Wenn du eigentlich zu einem, mental wichtigen Zeitpunkt vor der Halbzeit das 1-1 machst, denke ich so, jetzt hängen wir an. Und nachher geht es halt nach der Halbzeit jetzt nicht gerade ein Feuerwerk von Luzern los, sondern eher ein bisschen ein Geplänkel. Und nachher kommst du das 2-1 über, da habe ich schon gedacht, das wird jetzt schwierig. Und nachher hat man auch noch angefangen mit dem Wechsel, oder? Ich meine, Schaub raus, Top-Vorlagengeber, ein sehr junger rein mit dem Ballaruban, wo ich gedacht habe, du willst schon abschenken. Hat das aber sehr gut gemacht und nachher 2-2 und 3-2 einfach das an. Wunderschöner Freistoß und nachher einfach auch sonst noch einen wunderschönen Schuss. Ja.
Ich habe das noch spannend gefunden.
Hätte ich nicht daran geglaubt, ehrlich gesagt. Aber sehr schön.
Ich habe sie zwischendrin nicht mehr. Ich konnte das Spiel nicht schauen. Ich hatte den Live-Ticker am Buffet. Die ist für mich in die Schuhe zu haben. was recht nervenaufreibend war. Was ich noch spannend fand, im Nachhinein beklagt sich ja der Baumann, der Goalie von Lugano, ja bitterlich über die Mauer, wie sie dort gestanden ist, über die Lücke, die Hazard wunderschön durchgeschossen hat. Ist ja eigentlich seine Aufgabe, die Mauer zu stellen.
Ja, stellen schon, aber dass sie dann auseinander geht während dem Schuss, das sind die Spieler verantwortlich.
Ja, das darf nicht passieren.
Ist sie auseinander oder hat er die Lücke nicht erkannt und hat nachher hat auch nicht die Lücken können und nachher genau dort durchgeschossen?
Ich?
Nein, also ich meine, sie haben ja in der Mauer auch irgendwie zwei, irgendwie, die gefühlt die 2,50 Meter gross waren, irgendwie wirklich so die grössten Spieler irgendwie ausgeht und eben, sie sind einfach nicht kompakt genug gewesen, obwohl hinten dran wäre ja auch noch einer gelegen. Dann wäre lieber drin gestanden, statt einen zu liegen.
Ist halt so, oder? Wobei ich finde es noch spannend, so die Effektivität, die man jetzt ansprechen muss. Also ich meine, Luzern hat nicht viel grosse Chancen gehabt und trotzdem, sie haben es jetzt einfach mal wieder genützt. Nein. Und ich finde das noch interessant, da hast du ein Spiel gegen St. Gallen, wo sie nicht nützt ist, wo du dann wieder aufs Dach überkommst und eine Woche später bist du wieder effektiv. Und das war ja vor der Winterpause völlig anders gewesen. Dort sind wir überhaupt nicht effektiv gewesen. Man hat zwar hure viele Chancen gehabt, man hat nichts gemacht. Und jetzt ist das pure Gegenteil. Und wenn man das jetzt so kann weiterfahren kann, dann ist ja noch vieles möglich.
Also weißt du, ich würde es ehrlich gesagt so sagen, ich sage immer, das Team, das gewinnt, hat es auch verdient, aber ich würde es eigentlich eher meinen Dank an Lugano aussprechen, weil es ist so ein bisschen typisch Lugano gewesen, sobald sie geführt haben, sind sie hinten reingestanden, das war beim 1-0 so gewesen, sind sie hinten reingestanden und haben FCL gekommen. Sie sind ja, aber nicht so sattelfest gewesen, aber hat es eine Penalty gegeben.
Beim 2-1 haben sie extrem nachher Chancen gehabt. Dort haben sie noch 3-4 Chancen nachher rausgeholt, wo ich eben genau gefunden habe, da ist jetzt das, was du jetzt ansprichst, da habe ich dort eben nicht gesehen.
Ja, aber nachher, eben nachdem, wo die Chancen durch waren, eben, vielleicht haben sie etwas gelernt aus der ersten Halbzeit, nachher haben sie irgendwie noch ein bisschen nachgegeben und nachher hat irgendwie Luzern einfach, also die Schlussphase dort, also die Schlussviertelstunde haben sie eigentlich komplett abgeschenkt.
Ja,
das Lugano hat es mich gedacht.
Ja, dass sie das nicht so lange werden durchziehen, ist auch klar. Und wie Lugano spielt, da kann man sich hoffentlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen darauf einstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hoffe es mal schwer. Und ja, von dem her bin ich gespannt.
Bleibt noch ein Spiel und das ist vorher auch schon angesprochen worden, das ist Zürich gegen Sion gewesen, das 1-1 mit dem grossen Auftreten von der Chilla, dem Hund von Angelo Canepa. Wir haben vorhin schon besprochen, wie gesagt, das 1-1 finde ich, hätte man auch nicht so müssen erwarten, dass Sion in Zürich einen Punkt holt im Moment.
Also ich habe vor allem nur einen Fußballspieler auf dem Platz, die anderen hast du ja gar nicht gesehen, die sind so gut getarnt gewesen. Kann man mal jemandem sagen, wieso man auf die Idee kommt, das Fußball im Camouflage-Design zu entwerfen?
Du.
Falls jemand vom FC Sion
zuhört oder zuhört, hat es
ja schon gegeben. Bin da gerne offen für...
Ist das Polizeiauto jetzt bei dir gewesen? Hat Konstantin dich schon abholen
wollen? Erklärt, warum das so ist.
Ja. Nein, also das, was du so gesagt hast, oder? Ich meine, in der ersten Halbzeit war ja eben der Blas Kramer, der ja das eine Goal geschossen hat, hat ja auf ganz böse Art und Weise noch eine riesen Chance noch liegen, oder? Also, weiß nicht, ob wir die gesehen haben, wirklich allein vor dem Goal.
Nein, die muss er einfach machen.
Aber ist nicht so einfach.
Beim Blas Kramer ist es eben so, ist ein Stürmer-Typ, oder? Der hat mega viel, also relativ viele gute Chancen, die er nicht macht. Darum hat man ihm auch so ein bisschen das Ding Chancentod angekettet. Aber plötzlich ist er dann wieder rum und macht seine Bude. Mhm. Und ich glaube, er macht schon seine 10-15 Goal pro Saison. Aber er könnte eigentlich noch viel, viel mehr.
Ja, aber ich glaube, also ich habe ihn wirklich gern. So eine solche Art Stürmer habe ich eigentlich wirklich noch gern. Aber ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste mit 24, aber ich finde ihn schon noch cool. Eben so gute Postur, irgendwie 1,90 gross. Irgendwie nicht so der Kopfball, das Kopfballungeheuer, wenn ich es irgendwie im Kopf habe, aber ich habe ihn noch gern mit dem Laufweg, den er dann trotzdem macht. Aber eben, wie du gesagt hast, eben, er vergibt einfach noch ein bisschen zu viel.
Sonst würde er nicht mit der Schweiz spielen, da müssen wir auch ganz ehrlich sein.
Das ist es so, ja.
Also als Hundefänger hat er sich auch nicht bewährt. Er war nämlich der, der probiert hat, Chilla einzufangen und ist kläglich gescheitert dabei. Können wir vielleicht noch schnell über 11 Meter reden? Also erstens einmal, wie er passiert ist, Wir wissen alle die Regeln, wenn der Ball irgendwo die Hand berührt. In meinen Augen ist jetzt das genau so eine Szene, wo man nicht hätte müssen. Also, mal, man muss es nach dem Reglement, ja. Muss man es prüfen, ja, aber ja. Wo absolut keinen Einfluss aufs Spiel geschehen hat, beziehungsweise die Laufrichtung vom Ball wird nicht für den Verteidiger irgendwie begünstigend geändert. Und es gibt nachher einen Elfmeter und nachher, wie der geschossen wird, schwach in die Mitte. Und das habe ich wie geil gefunden, dass er mal ein Goal in den auch einen Ball hat, der in die Mitte geht. Luzern hat auch so einen geschossen, der ist reingegangen vom Schulz, aber dort hat der Brecher dann nachher den Ball können haben und das habe ich eigentlich fast schon sympathisch gefunden.
Ja, es war ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit gewesen. Also eben klar, eben, wie gesagt, man muss nicht pfeifen, auf jeden Fall mit dem neuen Reglement, aber es ist halt einfach ärgerlich, so Sachen. Also,
man sollte einfach die Penalties abschauen.
Und etwas so jetzt, was mir noch auffallen ist, dass das Zürich auch recht Mühe hatte, in den Strafraum hineinzukommen. Die haben die meisten Chancen, die meisten Aktionen ja. Entweder durch ein schnelles Umschaltspiel, also bei Konter, oder dann eher durch Weitschüsse probiert, während dem Sion sich recht hat können, im Strafraum festsetzen. Also von dem her kann man auch da nicht sagen, dass das Zürich jetzt, so wie man es von der Tabelle her hätte können erwarten, überlegen gewesen wäre.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen der Sisse. Ich weiss auch nicht, eben, sie sagen ja, es sei irgendwie ein 4-2-3-1, aber irgendwie der Sisse ist für mich halt eher, wenn der mal geht, dann wird er geschickt für aufs Goal zu. Und ja, der Khelaifi überzeugt mich jetzt noch nicht ganz so, aber die zwei müssen ja auch die Bälle in den Strafraum reinbringen. Und eben für mich ist der Sisse eigentlich eher ein Stürmer, ein Zweiter. Und dann hast du vielleicht wirklich halt ein bisschen das Problem, dass du zu wenig Spieler hast, die den Ball irgendwie wirklich in den Strafraum reinbringen, wo eben ein Blas Kramer wäre mit 1,90, wo irgendwie könntest du gut mal
ja, Flügel muss halt können. Erstens mal braucht er Speed und zweitens mal muss er Pass und Flanken herbringen. Und das sehe ich beim Sisse wie noch nicht. Oder? Der zieht dann einfach, er ist so sehr schnell und zieht dann aber richtig Goal. Und so tut er natürlich den Laufweg vom Verteidiger extrem, also nicht... Und geht ihn nicht, sondern geht eigentlich gerade rein und übernimmt dann auch im Kram seinen Platz eigentlich, den er in der Mitte bräuchte, als Mittelstürmer.
Ja. Und eben, du verlierst halt einen Flügel, oder? Das ist, eben, sie haben jetzt auch nicht mit dem Fidan Aliti, hast jetzt auch nicht einen offensiven Flügelverteidiger, oder? Also, und der Dumbia ist auch keiner, der irgendwie vorkommt, wenn der vielleicht ein Marquesano, aber der bleibt halt auch eher in der Mitte und dann verlierst du einfach eine komplette
Seite. Dumbia war immer davor.
Wie komplett, oder? Nein, danke für den Input. Sehr wichtig.
Irgendetwas gemacht. Nein, ich weiß, was
stimmt.
Du meinst. Alles klar.
Ich
bin auch gespannt, vielleicht um das Segment noch abschließen. Ich bin auch gespannt. Zürich hat nach dem Trainerwechsel den Schritt dort gemacht auf den dritten Platz. Ist für mich aber, also auch von den Punkten her, sind noch nicht gesichert dort oben. Für mich ist es immer noch ein bisschen ein Rätsel, wie das, wo das 3 durchgeht vom FCZ. Ob sie es schaffen, sich dort oben irgendwo, was soll ich sagen,
gut, aber eben.
Festzubeissen oder ob sie halt einfach auch wieder in den Strudel reinkommen.
Gut, aber eben, wie gesagt, wir könnten ja, ich würde jetzt behaupten, Platz 3 bis Platz 9, auch wenn Vaduz eine gute Phase hat, kannst du nehmen. In eine Auslosung rein tun und dann sagst du, der, den wir jetzt als Erster ziehen, ist dritt und der, den wir als Letzter ziehen, ist neunt. Und die Chance wäre wahrscheinlich gleich gross, als wenn wir jetzt irgendwie eine Prognose machen würden, weil es ist einfach Horror, was dort also an Konstanz rum ist. Oder es ist einfach, der gewinnt gegen den und so. Ja, jetzt sind sie mega in einem Lauf, das nächste Spiel verlieren
sie wieder. Man muss sich sie auch mal geben, dass
also, Zürich eben, ist,
und dass sie alle 3 Spiele gegen den FCB gewonnen haben. Also sie haben 9 Punkte aus diesen 3 Spielen gemacht gegen den FCB. Das sind wahrscheinlich ein Drittel oder ein Viertel von den Punkten, die sie momentan haben. Und trotzdem sind sie hinter dem FCB platziert.
Ja, fast. Ja, das ist unglaublich eigentlich, ja.
Ich glaube, unsere nächste Tipptabelle nehmen wir 10 Bananen und tun auf jeden ein Logo drauf, bringen die in ein Affenkeg und je nachdem, nach der Reihenfolge, wo die gepickt werden, und wahrscheinlich liegen wir besser, als wenn wir jetzt einfach würden tippen.
Definitiv, ja.
Gut, also es wird auf jeden Fall spannend und spannend wird auch die nächste Rubrik. Ich freue mich, Rüdig.
Ja, jetzt wird es hässig.
Mehr Hass.
Hässig.
Hass.
Richtig. Und zwar gibt es mal wieder einen Top 3. Oder man könnte sie vielleicht auch Flop 3 nennen, ich weiß nicht, einfach so. Ja. Und zwar geht es um eine Rangliste und ich habe mir etwas folgendermaßen überlegt. Ich möchte von euch hören, welches sind eure Top 3 Hassvereine? Wo geht euch einfach irgendwie, wo geht es mit euch durch, wenn ihr merkt, hey, die sind am Führen und so,
wo nein, das kann jetzt nicht sein
und so weiter.
Genau. Wir haben doch gesagt, wir und machen den Top 4, oder? Weißt du, ich kann mich nicht können einschränken, oder?
Nein, haben wir nicht gesagt.
Verdammt. Ja.
Absolut.
Ich sage jetzt gar nicht.
Ich glaube, man muss da auch nicht. Nein, wir müssen wieder schauen, weißt du, wegen der Länge
von der Sendung und so weiter. Das stimmt, ja.
Ich hätte ein paar Vereine können aufzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Top 3 muss man nicht viel dazu sagen, glaube ich. Ja. Da der eine ja momentan ein bisschen am Chillen ist am Strand und nicht so hässig ist, nehme ich den anderen dran.
Ich bin tief entspannt. Ich muss mich zuerst in Hassmodus reinbringen. Fang du mal an.
Mal schauen, ob wir den Ferienbub in die Hässigkeitsstufe
so, die aufbringen. Ich hoffe es nicht.
Die fangen doch einfach mal an.
Ich hoffe nicht, dass wir das schaffen mit dem Oli. Aber ja, ich kann anfangen. Ja.
Wäre schade.
Wirklich sehr schade für ihn. Ja, meine Top 3, also mein dritter Verein, ist aus England, heisst Milton Keynes Dons, spielt aktuell in der League One. Das ist die dritthöchste Liga. Wieso hasse ich die? Es ist so, 2002 ist der FC Wimbledon, eben wie man auch weiss, Wimbledon vom Tennis her, in der Nähe von London, hat man müssen Papier hinterlegen, ist bankrott gegangen und ein sehr geschäftiger Geschäftsmann, wo schon etliche Anfragen an blanke Clubs in England geschickt hat und immer wieder abgelehnt worden ist, hat dann gesagt, okay, dann kaufe ich den FC Wimbledon. Das wäre noch das eine gewesen. Das andere war dann aber, er ist mit dem FC Wimbledon auch noch weggezogen, also so ein bisschen im Stile von den amerikanischen Franchises. Und dann noch nach Milton Keynes, eine absolute Retortenstadt, die in den 60er Jahren mal gebaut worden ist, zum London ein bisschen entlasten. Also wirklich nichts Schönes, es sind viele Firmen dort, hat Hoffnung natürlich gehabt für gute Investoren. Was das einzig Positive an dem Ganzen vielleicht ist, dass aus dem raus ist der AFC Wimbledon gegründet worden als Protest von den Fans wirklich auch vor Ort, die gesagt haben, das lassen wir mit uns nicht machen. Und 14 Jahre nach dieser Gründung, also 2016, ist der AFC Wimbledon zuerst mal höher klassiert als der Mutterverein eigentlich. Das ist natürlich eine grosse Freude für alle und eine grosse Genugtuung, dass sie eigentlich mit dem kleineren Budget und mit wahren Fanfreundschaft oben drinnen stehen. Aktuell sind sie zwar in der gleichen Liga, aber Milton Keynes spielt um einen Aufstieg und AFC Wimbledon um einen Abstieg. Und für mich ist es ein No-Go, mit amerikanischen Verhältnissen zu arbeiten, was man wirklich so franchise-mässig zügelt und den Leuten den Verein wegnimmt. Und ich mag es nicht gönnen, dass sie keinen Erfolg mit dem hatten.
Ja, es tönt doch
hässig.
Scheiße.
Hässig oder hässig, ja, genau. Aber ich weiss jetzt auch, wieso dass du keine Top 4 bekommst.
Schade. Ich hätte noch ganz.
Aber die Ausführung hat es natürlich gebraucht, weil sonst hat man ja nicht genau gesehen, wo das Hass dann herkommt. Und
das ist in Kürze, ich verspreche es.
Absolut. Ja, jetzt gehen wir in den Süden.
Zu mir. Also gut, ich habe jetzt gerade vorhin einen grossen Schluck genommen, weil jetzt wird es persönlich da. Wer der Podcast...
Habe ich Stern des Südens gehört?
Nein. Nein, das nicht. Wer den Podcast ab und zu mal hört, der weiss, dass ich aufgrund von meinen Wurzeln der deutschen Nationalmannschaft Daumen drücke und das seit kleinen Kindesbeinen an. Und so ist wie eine Mannschaft in dieser Rubrik schon gegeben für mich. Und das sind unsere lieben holländischen orangen Nachbarn. Die holländische Nationalmannschaft, die besonders gegen Deutschland immer sehr motiviert und sehr aggressiv am Start ist. Leider auch manchmal bei aller Rivalität, die im Fußball auch gut ist, auch manchmal einen Geschmack verliert und dann halt auch, oder in der Vergangenheit, so muss man sagen, und dann auch ein bisschen übers Ziel rausgeschossen ist. Wir erinnern uns an die Spuck-Affäre 1990 zwischen dem Reichardt, vom Reichardt gegen den Völler. Wir erinnern uns an Koeman, wo sich mit dem Trikot vom damals noch sehr jungen Olaf Thon 1988 den Arsch abgewischt hat. Alle Sachen, die in meinen Augen, ich finde Rivalität gut und die gehört dazu. Dort in diesen Jahren ist es sicher ein bisschen überbordet. Leider muss ich halt schon auch zugeben, dass sie sehr attraktiven Fußball spielen, dass sie sensationelle Fußballer rausgebracht haben, vor allem wenn man sich bedenkt, wie klein das Team ist. Der Adi hat gerade ein holländisches Trikot in die Kamera.
Nur, dass wir das...
Jetzt gar nicht jetzt. Holen wir einen Cocktail oder Bar. Genug da. Nein, aber ich meine, ich muss wirklich sagen, also eben zu den Zeiten, wo ich jetzt gesagt habe, mit Kühli van Basten, Frank de Boer, nachher auch Van der Sar, Koeman, Kluivert und so weiter und so fort, die haben so viele sensationelle Spieler gehabt, was natürlich, wenn man sie nicht so mag, umso schmerzhafter ist. Und sie haben ja, eben, sie sind ja eigentlich sehr ein kleines Land, oder vor allem, nicht mal klein, aber sehr ein einwohnerkleines Land. Das kann man glaube ich nicht so sagen. Einwohnerschwaches Land.
Einwohnerarm.
Genau, ja. Richtig. Aber wie gesagt, sehr gute Fußballer. Und ich bin vor ein paar Jahren dann auch das erste Mal in meinem Leben in Holland gewesen. Ich muss sagen, alles sehr, also, weil er dort drauf fand, sehr, sehr nette Menschen alles und so. Von dem her nichts gegen die Nation, aber fußballerisch habe ich ein kleines Problem mit denen.
Bist denn du in Amsterdam gewesen und die Holländer sind sehr nett gewesen und haben aus dem Schaufenster dir zugewunken? Ich glaube, das ist damals nicht Gastfreundschaft
unbedingt. Nein, ich bin dann Hagen gsi, ich bin nicht in Amsterdam gewesen.
Und, okay. Ja, das ist ein bisschen mehr Klasse dabei.
Ja, ja, genau.
sehr schön.
Aber sehr schönes Land. Also empfehle ich jedem, zum mal ein bisschen umreisen und so. Einfach Fußball geht nicht. Fabio, was macht dich hässig?
Ja, viel.
Schieß mal los.
Nein, bei mir auf dem Platz 3 ist das ein ganzes Bündel an Mannschaften. Und
so schaffe ich es dir auch.
Eine ganze Liga.
Nein, es geht mir nicht einmal um den Verein selber, sondern auf Platz 3 sind bei mir alle Mannschaften, die trotz technischer Qualität der Spieler hinterher stehen, das Spiel kaputt machen. Alle zusammen.
Alle Luganos auf dieser Welt.
Ich nenne auch keinen Namen oder sonst irgendetwas, die unseren Podcast hören, wissen, auf was ich anstehe. Lugano. Mag ich nicht, geht nicht. Hört auf mit dem, was auch immer.
Und, Italien in den 90er Jahren im Fall, oder was?
Sag doch gleich noch 2-3. Also Lugano ist uns klar. Italien wird jetzt gesagt, was...
Also das ist jetzt momentan, genau, die Griechen, wie sie Europameister geworden sind. Atletico Madrid geht bei mir am Anfang auch ein bisschen in die Dinge rein, wo sie einfach nur das Spiel kaputt gemacht haben.
Zeit lang,
gar nicht gemacht haben, wo sie ja riesen Fußballer in ihrer Reihe hatten, was ich nicht verstanden habe. Ja, aber es gibt etliche so Mannschaften.
Okay, klar.
Und ja, nervt.
Nein, vor allem, wenn man im Stadion innen ist, wenn man doch irgendwo sein Geld für das Saisonticket gezahlt hat und das Gefühl hat, okay, das sind die Leute, die eigentlich jetzt hätten, ja, sorry für das Wort, aber uns unterhalten ein Stück weit auch oder mindestens einfach kämpfen und sie möchten alles zum Spiel zerstören schlussendlich.
Ja. Richtig. Ja gut, ja, nur schnell wegen zeittechnisch, dass wir ein bisschen vorwärts machen.
Ja.
Adi.
Bin ich da, ja. Ja, ich mache schnell. Ich lasse jetzt die ganz Schlimmen weg, in dem Fall. Also die ganz Schlimmen, hoffen, dass jemand von euch die nimmt.
Keine Angst, machen wir.
Hoffen wir. Für mich ist jemand, der ganz in der Nähe ist, für mich ist der SC Kriens. jeder sagt wirklich so, ja, das ist so sympathisch, der kleine Verein, sie haben jetzt wieder ein neues Stadion gebaut, so gut, eben nicht grössenwahnsinnig, sie wollen nicht in die Nation aufsteigen und alles. Und ich habe auch sehr viele Kollegen, muss ich sagen, die SC Kriens-Fans sind, das ist auch überhaupt kein Problem persönlich. Aber für mich ist das, wo ich FCL-Fan war, das nicht gegangen, mich mit Kriens anzufreunden. Ich bin amix sehr gespannt schon gsi als so Teenager, wenn amix die Göppauslose gsi isch, und ich habe immer gehofft, es muss Kriens kommen, wir müssen wieder mal die Hucke vollhauen. Ich kann es nicht begründen, es hat jetzt nichts Rationales, also ich habe wie gesagt, ich kenne viele dort, auch in der Fankurve, Eine Zeit lang habe ich, sie dürfen schauen, wo Luzern U21 in der gleichen Liga war, bin ich auch schauen. Und nachher sind wir über das Spielfeld gelaufen, zu den Kriens-Fans über. Aber einfach rein als Verein ist für mich ein Hassverein. Mir tut es immer noch weh, als unsere Jugend FC Luzern Kriens heisst. Eben, ich kann es nicht begründen, aber es ist ein Hass, der seit Kindheit da ist.
Also ich weiss jetzt mindestens einen Zuhörer, der jetzt wahrscheinlich abgestellt hat.
Wahrscheinlich mehrere. Ja, ich kenne auch noch zwei. Jetzt haben wir in dem Fall zwei wenige. Oder drei wenige, wenn ich kann rechnen
kann. Also, das ist noch spannend, weil ich habe mir das auch überlegt. Und für mich war das früher genau so gewesen. Mittlerweile hat sich ein anderer Verein ein bisschen anerboten, das zu übernehmen, hat ähnliche oder gleiche Clubfarben. Sonst, Oli, wenn ich jetzt einfach Führer ja, bei mir ist auf dem Platz 2 der neue SC Kriens für alle Luzern und das ist der FC St. Gallen.
Gut, der ist ja auch schon jahrelang fast noch mehr verhasst eigentlich bei den meisten Fans, glaube ich, als Kriens.
Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, eben, am Anfang Kriens-Rivalität und so weiter mit dem Kleinfeld, blablabla, so recht, also ja, immer, wenn wir gewonnen haben, ist es schön gewesen und so weiter. Und dann ist aber der eine Match gewesen, wo St. Gallen hat können Meister werden oder hat müssen gewinnen und dann Basel verlieren und so weiter. Und dann bin ich in Almendas, also ich weiß auch nicht, wie alt das war, 2001 gewesen, glaube ich. 16 oder so, bin ich in diesem Stadion und dann steht ein riesengroßes Spruchband mit: Wir gratulieren euch zum Meistertitel. Und dann kommen die St. Galler rein. Das Erste, was sie machen, ist, sie verreisen das Spruchband. Dann habe ich gewusst, hey, was läuft mit denen? Also, es ist so, dort hat dann das angefangen. Und ich glaube, für mich. Und mittlerweile ist es irgendwie so, es ist halt, glaube ich, die Vereine sind ähnlich, sie sind fast ähnlich, also von der Region her, sie widerspiegeln Zeug und Sachen, von dem her, ja.
Ich freue mich halt auch
immer, und es kommt auch, du hörst natürlich auch wieder Fans im Stadion, die irgendwie so dazu etwas beitragen, dass da wieder so ein bisschen Rivalität, Hass entsteht und ja.
Es hat sich halt einfach das, aber ich bin absolut bei dir, oder? Und ich bin auch immer sehr gerne auf St. Gallen auswärts und habe immer gerne gehabt, wenn St. Gallen da reingekommen ist. Es hat sich einfach eine Zeit lang nach dem Vorfall, glaube ich, auch ein bisschen, oder noch zwei, drei andere Vorfälle, hat sich es dann außerhalb von den richtigen Fans aus meiner Sicht, weil solche, die dann wirklich eher zu Gewalt neigen, hat sich dann das so aufgeschaukelt, dass manchmal hast du müssen sagen, so, hey Jungs, jetzt ist es aber auch mal gut mit der Rivalität, wir hassen sie wirklich, aber nach 90 Minuten sollte man immer noch zusammen ein Bier trinken.
Ich finde, du sagst gerade, das ist extrem wichtig in diesem Segment. Also wenn man da von Hassteams redet und das Wort ja Hass benutzt, dann sollte man auch immer eine gewisse Ironie auch in unserer Sprache erkennen. Es geht uns nicht darum, dass wir irgendwelche Länder oder Städte hassen oder was auch immer, sondern es geht einfach um eine Rivalität. Und selbstverständlich braucht es immer auch ein kleines Stück, mindestens an Anerkennung für den Gegner, damit man überhaupt die Emotionen kann aufbringen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig da an dieser Stelle.
Ja, aber mit dem gleichen Aufbau vom Verein und so weiter und so fort, aber ich glaube, das geht ein bisschen da rein. Was man natürlich nicht auch vergessen ist die ganze Petardenwurf-Geschichte, wo sich eben, die sich mögen erinnern, Petarden abgegangen ist im Luzernstadion, wo es doch ein paar Fans mit Hörschaden davon getragen worden sind, aus dem St. Gallen Fanblock. Aber es sind einfach so kleine Geschichten, die hin und her. Und ich freue mich einfach immer mehr als gegen, wenn wir gegen andere gewinnen, wenn wir gegen St. Gallen gewinnen.
Genau, also braucht ja die Mannschaft dann eben auch. Also auf der einen Seite flucht man auch. Vielleicht man am meisten über die, aber hey, eine Liga, wo die nicht mehr dabei sind, wo man nicht mehr gegen die spielt, wär Sacke öde.
Richtig.
Voll.
Ja, Rivalitäten sind wichtig, wenn sie gesund sind.
Genau. Jetzt kommt eine Mannschaft, die brauche ich nicht mehr. Da widersprechen wir jetzt gerade selber. Und die kommt aus Zürich und heisst GC oder auf Schweizerdeutsch GC. Meine Nummer 2. Und das ist aber auch irgendwie aus Kindheitstagen, wo GC halt wirklich noch die Übermannschaft war in der Schweiz. Sie haben die grossen Spieler gehabt, sie haben auch das Budget gehabt, um die Spieler zu holen. Und ich weiss nicht, du hast vorhin das Beispiel gebracht, Fabio, mit dem Spruchband, das abgerissen worden ist. Es ist doch immer irgendein Schlüsselerlebnis. Bei mir war es gewesen, ein Spiel, frage mich nicht, irgendwo tief in den 90er-Rinnen muss es gewesen sein. Ich war wirklich ein kleiner Bübel gewesen. Luzern hat gegen GC in Luzern gespielt. Und da kommt die Millionentruppe und Luzern ist dort irgendwie auch schon bekannt gewesen, also halt einfach, es sind Ackerer und es sind jetzt nicht die grossen Fußballkünstler, was auch immer. Und dann ist halt auch mal einer ein bisschen härter drin und weiss ich was. Und dann wird so ein GC-Spieler runtergeholzt. Und natürlich Aufschrei, aber dann springen gerade 3-4 hochgeschniggelte in Anzug und italienische Designerschüler aufs Spielfeld. Ich dachte schon, hey, Freunde, was geht mit euch? Es ist im Fall immer noch Fußball. Erstens haben die nichts auf dem Platz verloren und zweitens, hey, ihr seid ja schon der Millionenclub, aber ihr müsst es nicht gerade so wert im Spiel zeigen. Das Ganze, sie nicht wirklich sympathisch finden, hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Das ist klar, ist auch immer einfach, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist. Der Erfolg hat nachher abgenommen und durch das auch so ein bisschen die Emotionalität. Gross geworden ist sie bei mir dann sicher wieder im letzten Spiel vor dem Abstieg. Das heisst, im letzten Spiel, bevor der Abstieg besiegelt worden ist in Luzern. Wir mögen uns alle erinnern an die üble Szene, wo GC-Fans das Spielfeld gestürmt hat, von ihrer eigenen Mannschaft nachher verlangt hat, dass sie ihnen ein Trikot abgeben und so den Spielabbruch provoziert haben. Da kommt dann für mich auch wieder ein Punkt, wo man sagt, okay, hey Freunde, es geht immer um Fußball. Ihr nennt euch Fußballfans und auch wenn es wirklich frustrierend ist, wir haben das als Luzerner mehr als einmal erlebt, dass, wenn man absteigt. Aber hey, schlussendlich dann dafür sorgen, dass man nicht mehr Fußball gespielt wird. Wie könnt ihr euch Fußballfans nennen? Und jetzt die letzte, aber das ist klar, das Umfeld und das kannst du logisch, wie es auch da wieder nicht das ganze Umfeld in den gleichen Topf hineinwerfen, aber es ist halt das, was man von außen sieht und wo einem dann halt auch wieder eine Meinung schlussendlich bildet oder verstärkt. Und jetzt die letzte Episode mit den chinesischen Investoren, wo man sich halt auch wieder sagt, hey, sind jetzt gut, um einfach mit einer normalen Mannschaft euch den Aufstieg wieder zu erarbeiten. Nein, GC muss sich wieder irgendeinen huren Sponsor suchen und dann über irgendeine Hintertüre wieder da den Weg auffinden. Es ist nicht differenziert, meine Meinung, das ist mir völlig klar. Und gerne dürft ihr mit mir diskutieren auf Instagram oder Twitter zu dem Thema oder auf unserer Homepage stammtischtrainer.ch. Aber in meinen Augen, eben, das gibt die ganzen Ereignisse, die ich jetzt gesagt habe, geben einfach ein Gesamtbild, das für mich sehr, sehr schwierig macht, GC irgendwelche Sympathien abzugewinnen.
Ja, ich finde halt das Fanumfeld, oder? Schwierig.
Aber es kommen dann mehr so Szenen dazu. Mir fällt zum Beispiel der Becherwurf im Gersagi oder das Interview mit einem Cabanas, also die Arroganz. Sie möchten auch nicht viel.
Also ich mag mich eben noch erinnern, weißt, ich habe jetzt mit den Fans auch vor allem gemeint, weißt, ein FCZ oder mit der Südkurve oder ist auch noch etwas ganz anderes als jetzt, was GC mobilisieren kann. Ich mag mich noch erinnern, eines von den letzten Auswärtsspielen, wo ich mit dir, Oli, im letzten Grund war, natürlich das Horrorstadion Nummer 1. Es war kalt, es war garstig, es war nass.
Es war gelb, ja genau.
Aber es sind 2400 Schneuz dort, wo ich musste sagen, hey, euer Verein muss sich wirklich einfach zurückbauen. Also das kann nicht sein, dass irgendwie 600 Auswärtsfans oder gefühlte dort sind und der Rest sind einfach ein paar Schneuz, die jetzt vielleicht gerade mal Lust haben, am Mittwoch Fußball zu schauen. Habe ich müssen sagen, das würde jetzt im FCZ nicht passieren. Und, ja.
Das ist ja so. Und gleich muss ich aber sagen, die 1500 oder so, die noch dort waren oder die, wenn wir nicht wegen auch jetzt schauen, nach all dem, was passiert ist, du das sagen, aber ich muss sagen, hey, Hut ab. Also weißt, das sind dann wirklich die, wo wirklich durch viel Scheiße durchgehen. Und ich meine, ich glaube nicht, dass du dich als Fan freust, wenn dein Verein plötzlich an chinesische Investoren verkauft wird. Auch wenn das bedeutet, dass du plötzlich Kohle im Ohr hast. Aber, sondern das, und dass du dann sagst, hey, schau, ich bin immer ein Hoppers-Fan gewesen, ich gehe auch weiterhin. Ja, das ist stark. Aber ich mag euch gleich nicht.
Sehr schön.
So, weiter geht's.
Ja, bin ich mit dem Eis schon dran? Ich hoffe, ihr zwei nehmt meine zwei anderen, aber für mich ist Lazio Rom auf dem Eis ganz klar für mich, hat absolut politische Gründe. Lazio Rom hat es nie geschafft, wegzukommen aus dieser braunen, antisemitischen, rassistischen Ecke raus, wo ihre Fans abgelassen haben. Klar, sie haben sich immer wieder ein bisschen distanziert, aber man hat es einfach nicht geschafft, sich komplett davon können zu trennen und zu sagen, euch wollen wir nicht im Stadion. Hat auch noch Hintergründe von Mafia, die dort hinten dran ist, aber es sind Aktionen, wo man einfach muss sagen, die gehen nicht. Also irgendwie im 2017 haben sie im Roma-Derby, haben sie irgendwie Anne Frank immer AS Roma-Trikot aufgedruckt. Im 19. sind sie mit Mussolini-Schell durch Mailand gelaufen.
Absolut geschmacklos.
Und für mich hat es der René von Sektion Küchenkästchen eigentlich richtig gesagt. Du brauchst lebenslanges Spielverbot, so wie Lazio Rom. Und für mich, so etwas gehört einfach nicht auf die Felder. Und wenn, musst du die Leute einfach rausnehmen mit aller Gewalt. Und ja, nie mehr Stadion lassen.
Ja, da können wir uns, glaube ich, auch alle einigen drauf.
Ja, da gibt es nicht mehr viel zu ergänzen, definitiv.
Aber ich glaube, die Durchmischung dort im Verein, also Fan und Vereinsmitglieder, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Riesending, oder? Da kommst du gar nicht drum herum. Also, du wirst, glaube ich, einfach auch nicht los. Die sind zu mächtig. Also,
sie sind eine Mafia-organisierte Sachenkinder. Also das ist wirklich Teil Mafia, oder, wo du dann kannst sagen, ja, eben, vielleicht kommst du auch als Verein nicht aus dem raus. Keine Ahnung, ich persönlich, wenn ich irgendwie aufgewachsen wäre in einer Lazio-Familie, würde ich sagen, weißt du was, ich werde jetzt nicht AS-Fan, dann würde es mich gerade enterben, aber ich würde irgendwie etwas rundherum, gibt es sicher auch noch einen Fußballverein, wo man schauen kann, würde ich einfach wechseln und diesen Nazis den Verein überlassen, ehrlich gesagt.
Gut.
Soll ich mit meinem Nummer 1 weitermachen? Du hast vorher bei
mir gehört. Hoffentlich ist das Gleiche.
Nein, ich glaube es nicht. Meine Nummer 1 Hassmannschaft kommt aus einer sehr schönen Stadt. Paris Saint-Germain. Und zwar...
Yes! Schön!
Stellvertretend, du darfst aber gerne
gern sagen. Aus Paris?
Sorry?
Kommt die wirklich aus Paris?
Ja, das ist eben genau. Da kommen wir
Schale schon, ja.
Und zwar stellvertretend für alle, ich nenne es jetzt einfach mal Scheichmannschaften. Scheichmannschaften.
Ist das politisch korrekt?
Ich weiss es nicht. Da, wo ich mich befinde, muss ich wirklich ein bisschen ruhig sein.
Ist gut.
Aber jedenfalls zweifelhafte Millionen und Milliarden aus irgendwelchen wirklich mehr als zweifelhafte Ecken, die da in Fußball reingepumpt werden, die zuerst die Ligen zerstören, weil halt einfach keine Gleichheit mehr besteht. Wir haben das vorher gesagt, in Nordamerika haben wir schon darüber geredet, ist es auch so, dass halt die Vereine irgendwelche Milliardäre gehören, aber die gibt es einen Salary Cap und die dürfen nicht mehr als so und so viel reingebuttert werden. Da gibt es einfach keinen Deckel. Und wenn ein Paris halt viermal nacheinander im Halbfinale ausscheidet, oder Viertelfinale, ich weiss nicht einmal, ich schaue nicht so regelmäßig Champions League, aber dann wohl wieder einfach noch mehr Geld. Ja, letztes Jahr sind es gesehen, genau.
Ja, letztes Jahr, vorher einfach, ja.
Dann wird einfach noch mehr Millionen reingebuttert, einfach, es wird erzwungen mit dem Geld. Und dabei sind es alles Etiketten. Also weißt du, es fängt an, dass man sich eine wunderschöne Stadt nimmt, ein Verein, der schon gross war, der schon ein grosser Name ist, wird gekauft, Spieler, wo ein Neymar, ein Mbappé, einfach alles Etiketten. Wie gesagt, ich habe das Beispiel auch schon gebracht, wenn jemand am PlayStation FIFA eine neue Mannschaft auftut, dann kauft er sich einfach einmal, also im Anfängermodus, einfach einmal alle Spieler irgendwie zusammen, die es irgendwo gibt, und dann hat er so etwas wie Paris. Und das ist am Anfang lustig, wenn man das als Teenager 2-3 Mal so spielt, aber schlussendlich ist es nicht geil und es ist auch nicht echt. Und das, ja, also das ist für mich dann ehrlich gesagt auch, da kann man lange über Red Bull und so weiter diskutieren, aber das ist für mich dann gerade nochmal eine ganze Spur übler, was dort passiert. Und das ist für mich auch ein Vorgeschmack auf das, was uns droht, wenn die UEFA die sogenannte Superliga dann auch irgendwann mal auf die Beine stellen. Oder eben nicht die UEFA, sondern die Vereine selber.
Mhm. Ja, das andere ist ja noch, aber ich meine, das eine ist wirklich so das Herzblut oder irgendwie, dass es Investments gesehen und Geld reinzubuttern ist das eine, das finde ich eigentlich noch legitim, was mir dann halt einfach aufhört, oder, wenn man mit zweifelhaften Marketingaktionen, weißt, wenn man sagt so, ja, unser Sponsoring hat irgendwie 600 Millionen wert und wenn dann das jemand auseinandernimmt, sagt er, ja, eigentlich hat es etwa 50 Millionen oder 20 Millionen wert, muss ich sagen, so, eben, es ist höchst illegal, sie werden nie bestraft, sie kommen immer wieder davon. Muss ich wirklich sagen, verstehe ich wirklich nicht. Und eben, ich bin gespannt, wenn jetzt die WM auch dort war, oder? Ob sie dann wieder ein bisschen zurückfahren können, um zu sagen, so, ja, jetzt haben wir ja eigentlich alles Grosse erreicht, jetzt geht es ja sicher wieder ein paar Jahre, bis wir Also nein, weißt, es geht sicher nicht nur um die WM, oder? Aber es ist ja am Anfang ist ja eigentlich vom Tourismus her wahrscheinlich das gewesen, du, eben, wir müssen vielleicht auch uns ein bisschen bekannt machen und jetzt haben sie die WM, jetzt haben sie das auch noch geholt. Jetzt müssen sie auch vielleicht mal etwas gewinnen. Ich weiss ja nicht, wie lange sie Bock haben, auf da Geld rein zu buttern.
Ja, aber wenn wir schon bei dem Geld, wenn wir sogar bei dem Geld sind, super schöne Überleitung. Ja. Das kommt ja aus einem Land, das Geld, wo Mies Nummer 1 auch sehr viel damit zu tun hat. Sie sind gerade letztens wieder dort gewesen und haben sich sehr viel Freunde gemacht.
Hey, auf euch ist Verlass. Auf euch ist einfach Verlass.
Und zwar geht es um den FC Bayern München. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat angefangen so mit der ganzen zu erfolgreichen Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass man das auch so kann sagen kann, wenn eine Mannschaft zu erfolgreich ist, dass man irgendwann mal ablöscht und denkt, hey, nein, das geht jetzt gar nicht. So hat das angefangen und ich habe dann immer so gemerkt, sie tun auch nicht wahnsinnig viel dafür, dass ich mich da sie als sympathischer Verein kann irgendwie für mich irgendwie eingliedern. Und jetzt geht wieder. Jetzt haben sie wieder ein paar super gute Beispiele gebracht in den letzten Wochen. Oder Club-WM, wo es irgendwie, keine Ahnung, zu spät nicht abfliegen können. Das Gefühl gehabt, sie sind der FC Bayern, was ein absoluter Skandal.
Spielchor verleiht.
Und bla bla bla.
Ja. Genau, sie müssen noch fliegen, wenn niemand anders mehr fliegen kann.
Genau, sie müssen ja geimpft werden, wenn alle anderen noch nicht geimpft sind und so weiter und so fort. Und das sind einfach so Aussagen, und ich muss sagen, okay, also das ist für mich pure Arroganz. Aus diesen Aussagen. Und klar, mal sportlich gesehen kann man sich das sehr wahrscheinlich leisten. Wirtschaftlich gesehen können sie sich das sehr wahrscheinlich auch leisten. Aber mir geht es auf den Sack. Und ich freue mich jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal, wenn sie einfach verlieren. Punkt.
Also, darf ich vielleicht erst nachfragen? Nein, aber ich habe sie auch auf der. Ich frage jetzt einfach nach. Nein, ich habe sie auch auf der Liste gehabt. Das mit dem erfolgreich sein, das habe ich dann irgendwann schon relativ gleich abgeleitet, weil ich finde es eigentlich gut, wie sie spielen. Sie sind sportlich sehr gut und ich kann mich sogar sportlich mit den Spielern, die dort sind, identifizieren. Ich habe jetzt nicht mehr wie früher so eine Jeremis oder so, den ich gar nicht mehr nicht haben können.
Du hast mit einem Frank Ribery identifizieren können, der bei jeder Gelegenheit...
Ist ja nicht mehr da. Sagen,
du hast bei jeder Gelegenheit irgendwie
Tätigkeit. Auch Arjen Robben. Hey, auch Arjen Robben.
Ganz schlimm, aber eben, sie hätten dann auch so Spieler gehabt, die eben, darf ich sagen, hey, also, sie haben sich alles können erlauben, es ist einfach nichts passiert.
Ja. Nein, es ist wirklich weiß, so ein die letzten zwei Saisons, oder? Also die letzten zwei Saisons sind es bei mir gewesen, weißt, wo sie sich eigentlich bei mir ein bisschen rehabilitiert haben. Und ich muss sagen, so, ja, finde ich super, finde ich sympathisch, wie sie spielen. Aber das Übel an dem Ganzen ist ja einfach ein Hoeneß, ein Rummenigge. Das ist einfach alte Schule, die wollte ich nicht mehr sehen. Und ich hoffe wirklich für Bayern, dass 2022, wenn der Kahn Vorstandsvorsitzender wird, dass das einfach ein bisschen besser wird. Weil sie haben Salihamidzic, der einfach nur eine Marionette ist vorne dran und der Hoeneß und der Rummenigge leben einfach in einer anderen Welt und sind einfach, müssen wirklich weg. Also das geht einfach nicht. Die sind einfach irgendwie, ja, aber wirklich in einer anderen Welt, glaube ich, daheim.
Bin ich absolut
in der Meinung. Ich finde auch Spieler, die aktuell dort sind, finde ich nicht unsympathisch. Also ich finde die Mannschaft, was mich natürlich stört, ist, wenn in einer Liga, die ich toll finde, immer die gleichen oben sind und einfach nicht einholbar sind. Das schießt mich an, weil ich bin ein Fan von dieser Liga. Das ist mal grundsätzlich unsympathisch. Und wie ihr auch gesagt habt, die Sofa-Etagen, die halt einfach in ihren Aussagen jegliches Fingerspitzengefühl lassen, vermissen, finde ich ganz, ganz wüst. Und wie du gesagt hast, dort habe ich eigentlich auch grosse Hoffnungen in Oli Kahn, wo ich viel von ihm halte. Aber auch mit ihm müsse Bayern nicht mehr jede Saison Meister werden. Ich weiß, wenn das eine von fünf Mannschaften der
Top ist. Schwächephase momentan, finde ich gut.
Eben, zwei Punkte nur noch, oder? Also nichts dominant.
Ja, das ist richtig, ja, genau. Ja, auch das hat, ich tue mich auch ungern selber loben, wie ihr wisst, aber auch das hat jemand schon mal vorausgesagt, dass das Frühjahr recht schwierig könnte werden für Bayern. Wir werden es beobachten. Ja. Und wer will wetten und Geld gewinnen, soll einfach mich fragen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass du Oli so etwas gesagt hast.
Das ist alles festgehalten auf irgendeinem Podcast.
Müssen alle durchhören.
haben wir jetzt alle Hass rauslassen können, die wir so angestellt haben in der letzten Woche.
Absolut. Ist alles los, alles weg.
Jetzt sind wir wieder völlig tiefenentspannt. Ich lege jetzt wieder an den Pool rein oder ans Meer und ihr habt hoffentlich auch noch eine gute Woche. Wünsche ich auch allen Zuhörern da draußen. Sind entspannt, sind positiv.
Und wenn ihr etwas Hässiges hören wollt, dann hört ihr unseren Podcast.
Ganz genau. Macht's gut und schöne Woche.
Jawohl, ciao zusammen.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.